Deutschlandfunk, Kultur heute.
Bauklötze staunen und dazu noch singen. Das können Besucher wörtlich nehmen bei der Kunst der litauischen Virtuosin Lina Lepelite im Hamburger Bahnhof Berlin. Darüber berichten wir. Radikal jung klingt nach Befehl, so nennt sich aber das Theatertreffen junger Regie in München. Und der Horror der Zerstörung, Theater Vergeltung nach dem gleichnamigen Roman von Gert Ledig am Schauspiel Köln. Zu all dem begrüßt sie und lädt sie ein am Mikrofon Michael Köhler. Als Reaktion auf das Wahl- und Regierungsprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt, das einen ausgesprochen kulturpolitischen Schwerpunkt hat, der auf Veränderungen in der Kultur- und Förderpolitik zielt, da haben sich Mitte April über 2 Dutzend Kultureinrichtungen an die Öffentlichkeit gewandt und vor den Plänen für eine neue patriotische Kulturpolitik, wie es da heißt, gewarnt. Heute hat das Bündnis sich erweitert, den Kreis erweitert und erneuert. Und dabei ist auch Daniel Herrmann, Leiter von Werkleitz in Halle, einem Zentrum für Medienkunst. Und ihn habe ich kurz vor der Sendung gefragt, was fürchten Sie denn am Regierungsprogramm der AfD?
Ich möchte mal vorwegschieben, also ich bin sehr erfreut, ich bin stolz darauf, welche kulturelle Vielfalt sich inzwischen unter dem Statement versammelt hat. Welche kulturelle Vielfalt aus Sachsen-Anhalt. Und das ist genau also meine Angst. Also diese kulturelle Vielfalt soll offenbar zerstört werden. Das ist sozusagen der Hintergrund des Programms. Und das ist, glaube ich, durchaus eine berechtigte Sorge. Also wenn man den Worten von Herrn Tilschneider jetzt in dem, was man so in den Medien verfolgen kann. Also
das ist der Abgeordnete, der das Kulturprogramm im Regierungsentwurf geschrieben hat.
Dann, ja, rollt's mir schon die Nägel hoch. Und aber was auch wichtig ist, es ist ja nicht nur die Kultur. Also wir haben ja so ein tolle Ablehnung des AfD-Wahlprogrammes, also von der IHK, also wo auch die Wirtschaft sagt, ihr Kinder, also wenn die ihr Programm umsetzen können, dann also sehe ich schwarz für Sachsen-Anhalt. Und jetzt die konkrete Frage. Also ich meine, mit Herrn Tilschneider verbindet mich schon ein was. Ich interessiere mich total für deutsche Geschichte, aber eben nicht nur. Und das ist der himmelweite Unterschied. Und das kann ja nicht sein, dass wir da in so eine Einbahnstraße reingeraten, sondern es geht einfach sozusagen um diese Pluralität, um Erzählung, es geht natürlich um Aufarbeitung. Es ist total merkwürdig, dass nach dem Kniefall von Brandt, also irgendwie jetzt gesagt wird, wir müssen jetzt mal aufhören, also mit irgendwie dieser Erinnerungsschande. Also es ist ja so der Ton und damit sollen Provenienzforschungen einkassiert werden und was weiß ich nicht alles. Das ist ein Unding. Also wir haben natürlich eine Verantwortung und wir haben auch eine tolle Geschichte. Aber ich kann ja nicht irgendwie das eine wegbügeln und sagen, oh nee, der Rest war ganz prima und so weiter und so fort.
Das Zentrum für Kulturgutverluste übrigens hat sich ja ihrer Initiative auch angeschlossen, wenn ich es richtig weiß. Unter anderem, weil sich die AfD gegen dessen Arbeit wendet zur Provenienzforschung und Erinnerungskultur. Ich höre bei Ihnen raus, es ist dieser nationalistisch-patriotistische Einschlag in der Kulturpolitik, der da beabsichtigt ist.
Ja, also es geht um eine Zerstörungslust der AfD, die ich hier unterstelle. Also sollen Sachen wegrasiert werden, abgeschafft werden. Da wird ja sehr deutlich gesagt, also die Evangelische Akademie kriegt keine Förderung mehr, wenn die Theater irgendwie, natürlich geht die Freiheit der Kunst, aber also wir müssen die ja dann nicht fördern, wenn uns das nicht in den Kram passt. Das ist ein Unding. Also das hat bisher keine politische Partei so gemacht. Ich will jetzt nicht vom Tisch reden, also dass natürlich irgendwie Interessen deutlich gemacht werden und so weiter. Aber nicht mit diesem verbalen Druck, der sich im AfD-Programm also wiederfindet. Ich bin hocherfreut und ich bin stolz, also dass da so viele unterzeichnet haben. Also das heißt, wir haben diese kulturelle Vielfalt in Sachsen-Anhalt und genau die ist in Gefahr.
Es sind rund 5 Dutzend Institutionen. Ich komme auf etwa 67 an Theatern, Museen und Orchester. Das heißt, das ist ein ziemlich breites Bündnis.
Das ist ein breites Bündnis und also ich meine, man kann jetzt irgendwie sagen, das sind ja die ohnehin am Kulturtropf hängen und von also sozusagen der derzeitigen Regierung alimentiert werden. Nein, das stimmt aber nicht, ne? Also da ist auch der BDA Sachsen-Anhalt mit dabei. Das sind sozusagen private Unternehmer. Der Mitteldeutsche Verlag ist mit dabei. Also sie fangen jetzt an, irgendwie sozusagen einzusammeln. Das sind noch Rückversicherungsverhältnisse. Mein Verweis auf die IHK macht ja auch deutlich, dass es eben auch im privaten Sektor, also nicht in kulturellen Einrichtungen, Werkleitz wird vom Land institutionell gefördert seit Mitte der 90er Jahre. Ne? Also dass man uns nachsagt, oh, ihr hängt da irgendwo am Tropf. Ja, kann ich argumentativ verstehen. Aber es sind vor allen Dingen Menschen, die nicht am Tropf hängen, die sagen, wir haben keinen Bock auf dieses Programm.
Herr Herrmann, was erhoffen Sie sich von diesem erneuten Vorstoß?
Das eine war die Rückversicherung. Wer kann im Prinzip also so einen Protest, so ein Aufbegehren mittragen? Wie viele sind wir? Wie sind viele? Das ist toll. Jetzt muss man irgendwie ins Gespräch kommen. Ich glaube nicht, dass wir also die Katholischen auf den beiden Lagern irgendwo überzeugen können. Es geht also vor allen Dingen Menschen, die vielleicht ahnen, dass sie Schaden anrichten können, wenn sie das Kreuz an dieser Stelle machen, denen nochmal zu sagen, was bedeutet das nach hinten raus? Wirtschaftlicher Schaden, Verlust kultureller Vielfalt, denen nochmal zu sagen, das kann jetzt hier nicht mal wegen Protest sein, wegen einer allgemeinen Unzufriedenheit und so weiter, dass ich das Kreuz bei einer Partei mache, die nachweislich die kulturelle Vielfalt zerstören möchte, die Wirtschaft in Gefahr bringt, also durch abschätzende Äußerungen gegen Menschen, die nicht biodeutsch sind. Also es gibt jetzt, glaube ich, T-Shirts davon. Ja, das ist der Punkt, das ist die Sorge. Und wir wollen einfach gucken und wollen Leute auch ermutigen, also dagegen aufzubegehren, weil wir eben zeigen, dass wir viele sind.
Sagt Daniel Herrmann von Werkleitz in Halle über das breite Anti-AfD-Bündnis der Kultur in Sachsen-Anhalt. Bildende Kunst, die erscheint heute häufig in Gestalt von Performances oder Arrangements, die an Bühnenbilder des Theaters erinnern. Die litauische Künstlerin Lina Lapelytė etwa spielt zahlreiche Musikinstrumente, komponiert auch die Soundtracks zu ihren opernartigen Installationen. Und für die Performance-Oper Sun and Sea im litauischen Pavillon 2019 in Venedig, da gewann sie mit ihren Mitstreiterinnen den Goldenen Löwen der Kunstbiennale. Das Publikum schaute dabei von oben hinab in eine Arena mit künstlichem Sandstrand, Sonnenschirmen, Badetüchern, Menschen beim Sonnenbaden, in Liegestühlen oder beim Eincremen. Dazu gesungene Lieder über den Klimawandel. Ein überwältigendes Kunsterlebnis war das, eine Opernperformance aus Realität und Fiktion. Der Hamburger Bahnhof in Berlin hat die 1984 geborene Künstlerin Lina Lapelytė zur Feier ihres 30-jährigen Bestehens des Hauses eingeladen. We make years out of hours, heißt die Ausstellung. Sie besteht aus buchstäblich hunderttausenden Bauklötzen. Das Werk entsteht dann durch Anpacken, Kooperieren, Verändern, Hinterlassen, aber auch Vergessen und Zerstören, weiß Carsten Probst zu berichten.
Ohne Musik geht es nicht bei Lina Lapelytė. Die große historische Halle des Hamburger Bahnhofs verwandelt sich durch ihre Gesangskompositionen in einen fast meditativen Raum. Gesprochene Gedichtzitate mischen sich mit Geräuschen, die im Berliner Stadtraum aufgenommen und unter die Musik gelegt wurden. Wer die Halle betritt, den weht der Duft wie in einem Sägewerk an. Die fast 2000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche ist übersät mit gleichförmigen Holzklötzen. Sie bedecken den Hallenboden und türmen sich auf zu wilden Haufen oder gebauten Strukturen. Überall ist jemand zugange, teils aus dem Publikum, teils als PerformerInnen. Sie schichten die Klötze um, bauen auf oder reißen wieder ab. Die riesige Do-it-yourself-Spiellandschaft aus 400.000 Holzkuben verwandelt sich ständig. Wie arbeite ich als Künstlerin in einer Welt, die auseinanderdriftet? Etwas gemeinsam zu bauen, das ist eine sehr einfache Sache, aber diese Einfachheit bringt uns auch zurück zur Menschlichkeit. Etwas gemeinsam zu tun, das den gemeinsamen Ton findet, das mit uns resoniert. Das Bauen eines Monuments ist doch das eigentliche Monument. Zurück zur Einfachheit und zur gemeinsamen Arbeit in einer immer komplizierteren und von Konflikten zerrütteten Welt, soziale Plastik einmal anders, der spielerische Gedanke, die Auflösung der steifen Grenzen zwischen Kunst und Publikum, erschließt sich in dieser Installation und in Lapelytes Arbeit sofort. Die Künstlerin, die von sich sagt, dass sie die Musik im Herzen trägt, besteht darauf, dass ihre Kunst ohne große Worte auskommt. In den letzten Jahren habe ich immer wieder gedacht, Sprache, das funktioniert nicht mehr. Die Sprache ist tot. Ständig wird sie nur für Manipulationen benutzt. Ich würde sie am liebsten überhaupt nicht mehr verwenden. Ich habe viel Poesie gelesen. Ich bin tief in die Sprache der Poesie eingetaucht. Zwei Sätze, zwei Zeilen und es wird doch so klar, wer wir sind. Das intuitive Spiel, in dem man sich verlieren kann und bei dem man nebenbei auch vergessen soll, dass man in einem Museum ist, ist eine beliebte Erweiterung, die derzeit viele Museen nutzen. Ambitioniert, familienfreundliche Spielplatzarchitekturen, wie sie schon auf der letzten Documenta zu erleben waren, zielen verstärkt darauf, Bildungsschwellen abzubauen, neues Publikum anzuziehen. Aber Kurator Sam Badawil, der aus dem Libanon stammt, deutet an, dass es dem Hamburger Bahnhof nicht um netten Zeitvertreib geht, sondern um das Museum als Ort des Austausches, der Begegnung und dass Lapelites Arbeit selbst durchaus eine politische Dimension annimmt. Wir sehen heute Städten beim Wachsen oder Zusammenbrechen in Echtzeit zu. Wir sehen Häuser, die zu Staub. Wir sehen Leben, die in Einzelteile zerfallen. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern direkt im Präsens. Bei der Frage, was besteht und was fällt, geht es nicht nur um Häuser. Es geht um Menschen, um Erinnerung, um Menschenwürde. Es geht darum, was wir beschützen wollen und darum, was verschwinden kann. Tatsächlich lässt sich die freundlich einladende Holzklotzlandschaft aus den tausenden 10x10 cm großen Holzbausteinen auch aus einer ganz anderen Perspektive wahrnehmen. Ihre ständige Transformation unter den Händen des Publikums und der PerformerInnen erzeugt nicht nur immer neue brave Fantasiegebilde, sondern auch immer wieder Ruinen, Trümmerhaufen, eingerissene Mauern. Wie schon bei Lapelites anderen Großinstallationen, etwa dem künstlichen Sandstrand auf der Biennale in Venedig, enthält auch diese neben dem harmlos anmutenden Spiel immer das Gedächtnis von sehr aktuellen Katastrophen.
Es ist eben niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich eines der Barbarei zu sein, wusste Walter Benjamin. Carsten Probst war das über die Kunst von Lina Lapelite in Berlin. US-Bomber, sie nähern sich in 4000 Metern Höhe einer deutschen Stadt. Bomben fallen, Fallschirme, Tiefflieger, Flaktürme sind zu sehen und zu hören. Das Durcheinander angstvoller Menschen auf der Suche nach Luftschutzbunkern. Mutter sucht Sohn, Mann missbraucht Frau unter Trümmern. Der Roman Vergeltung aus dem Jahr 1956 schaut auf das Kriegsjahr 1944 und einen Luftangriff. Die Stadt könnte durchaus das zerstörte Köln sein. Gerd Ledig, der Verfasser des Romans, des autobiografischen Romans Vergeltung, ist vergessen. Er erzählt von einem Bombenangriff auf eine Großstadt im Zweiten Weltkrieg. Am Kölner Schauspiel hat Regisseur Sebastian Baumgarten das als Live-Hörspiel mit 6 Bildern auf die Bühne gebracht. Ein Antikriegsdrama über falsche Helden und Vaterland. Dorothea Markus hat es besucht.
Den größten Teil des Abends sitzen die Zuschauer im Dunkeln. Nur vorne am Bühnenrand leuchten 4 rote Lichter. Als Warnung, als Positionszeichen eines Bombenflugzeugs. In der Quasi-Finsternis wirken die Geräusche und Stimmen des Krieges umso intensiver.
Knapp 5 Kilometer kamen die Brandbomben durch die Luft geflogen. Sie zerplatzen auf einem Betonbunker. Ausgelöst hatte sie Sergeant Stranahan, von dem es später hieß, ein Mensch. Menschen gab es viele.
Die Perspektiven von 12 Menschen erzählt der fast vergessene Roman Vergeltung von Gerd Ledig. Alle erleben die gnadenlose Brutalität des Krieges, sind Opfer oder Täter, quälen oder werden selbst gequält. Da ist eine junge Frau, die von dem Mann, mit dem sie unter Bombentrümmern verschüttet ist, vergewaltigt wird. Da ist der amerikanische Soldat Stranahan, der abgeschossen wird, überlebt und am Ende von einem deutschen Zivilisten zu Tode gefoltert wird. Da sind betrunkene Soldaten, ein verzweifelter Familienvater, ein suizidales Ehepaar. Krieg bedeutet Entmenschlichung und Zivilisationsbruch.
Lassen Sie mich jetzt raus.
Bombenteppich auf die Stellung. Seien Sie froh, dass wir noch leben.
Der Funker richtete den Strahl seiner Taschenlampe auf Hartungs Gesicht.
Ich muss raus. Mein Kind ist am Bahnhof.
Bertha 3, warum schießen Sie nicht? Der Befehl lautet Sperrfeuer.
Die Texte spricht das Ensemble hinter der Bühne in Mikrofone. Nur manchmal werden die Schauspieler schemenhaft eingeblendet. Geräuschvoll begleitet sie der Live-Musiker Fiete Wachholz. Und dann gibt es noch 6 Bilder. Für Momente leuchtet die Bühne auf, wird zum Breitwandpanorama. Ein U-Bahnhof von heute. Darin stehen die Schauspieler erstarrt zu Tableau Vivants. Fußballfans, Obdachlose, Polizisten, Passanten. Es sind rätselhafte, unterschwellig bedrohliche Szenen. Manche schreien stumm, andere liegen leblos auf dem Boden. Gewalt liegt in der Luft. Dazu gibt es Videos von Kölner Plätzen von heute. der Neumarkt, die Schildergasse. Dem Publikum ist das vertraut und es zeigt, wie nah lauert die Vergangenheit unter der Oberfläche, wie dünn der Firnis der Zivilisation, wie schnell könnte das Grauen des Krieges wiederkehren zu jedem von uns.
Ich als 16-Jähriger schnitt ich mit meiner rechten Hand Zwiebeln. Als 20-Jähriger streichelte ich mit meiner rechten Hand die nackte Schulter eines Mädchens. Vor 3 Jahren hackte ich mit der gleichen Hand einem Toten die Beine ab. Er lag im Schnee, war erfroren und besaß Pelzstiefel. Den ganzen Körper konnte ich nicht auftauen. Da nahm ich die Stiefel mit den abgehackten Beinen und stellte sie in unseren Unterstand.
Wie kann man Leid, Gewalt und die Verrohung des Krieges darstellen? Die alte Frage wird von Sebastian Baumgarten klug gelöst, indem man das Grauen gar nicht erst bebildert, sondern die Vorstellung davon von vornherein in den Kopf des Publikums verlegt. Eine Lücke entstehen lässt zwischen Worten und Bildern, die der Zuschauer füllen muss. Doch leider hat der Regisseur dem eigenen Konzept nicht ganz vertraut. Zu penetrant sind die ständigen Trommelwirbel des Musikers, zu aufdringlich und effektvoll sprechen die Schauspieler, ein seltsam amerikanischer Serientonfall. Und warum überhaupt ausgerechnet das alte Buch von Gerd Ledig ausgraben, seinerzeit zu Recht von der Kritik verrissen, für die Erzählung vom Krieg? Holzschnittartig und plump wirkt die Sprache, eine Aneinanderreihung der Hoffnungslosigkeiten. Jeder Tagebucheintrag, etwa von Viktor Klemperer, direkter Zeuge der Bombardierung von Dresden, hat mehr Feinheit. Und dann erscheinen die Zombies, die der Roman beschreibt, in Köln auch noch auf der Bühne. Ein groteskes Gruselkabinett aus monströsen Gestalten. Leider wirken sie eher lächerlich als erschreckend. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ist das wirklich das Narrativ, das es heute braucht? Und so wird aus dem so interessant gedachten Abend am Ende doch eine Enttäuschung.
Befindet Dorothea Markus. Antigone aus dem Drama des Sophokles, sie widerspricht, sie widersetzt sich dem staatlichen Gebot. Sie beerdigt den Bruder, gehorcht dem Gesetz des Herzens. Mit Lieben, nicht mit Hassen ist mein Teil, ruft sie selbstbewusst. Damit begann das Festival für junge Regie Radikal Jung am Münchner Volkstheater. Junge Regietalente stellen sich damit ihren Arbeiten vor, die im deutschen und europäischen Theaterlandschaft aufgefallen sind. Und darüber berichtet Christoph Leibold.
I really want theater to be alive and political, because right now if the theater is not political, it is dead.
Er wolle lebendiges, politisches Theater, sagt Mikhail Charkviani. Theater, das sich nicht politisch positioniere, sei totes Theater. Charkviani stammt aus Georgien, wo sich viele Bühnen im Widerstand gegen eine Regierung engagiert haben, die die einst funktionierende Demokratie in eine Autokratie umgebaut hat. Doch dieser Kampf scheint nun verloren. Seit einem knappen Jahr lebt Charkviani daher in Deutschland. Sein Regiedebüt hierzulande gab er am Staatstheater Wiesbaden.
Wir können gegen die Männer nicht gewinnen. Sie sind stärker. Deshalb herrschen sie über uns, verlangen sie auch noch so Furchtbares.
Mikhail Charkviani hat Antigone inszeniert. Als Gastspiel hat die Wiesbadener Produktion am Wochenende nun Radikal Jung eröffnet. Die Titelheldin ist eine Ikone des zivilen Ungehorsams. Sie bestattet ihren vor den Toren Thebens gefallenen Bruder gegen das ausdrückliche Verbot des Königs. Charkviani reichert Antigones Geschichte mit denen realer Widerstandskämpferinnen an, die in Form von Videoprojektionen in der Aufführung präsent sind. Die Inszenierung bildete den Auftakt zu einer Ausgabe von Radikal Jung, die, so deutlich wie lange keine mehr, von der Auseinandersetzung mit den Verwerfungen der Gegenwart geprägt scheint. Absolut auffällig findet auch Gastgeberintendant Christian Stückel.
Ich habe mal ein Festival gehabt, da war alles auf Ästhetik und irgendwie nimmt da die jeweilige Zeit, die hängt in dem Festival total drin und man hat auch das Gefühl, dass das mal ein sehr politisches Festival ist.
Das Theater als Spiegel der Zeit und auch als Menetekel für die Zukunft? Nordkorea ist längst dort angekommen, wo sich Georgien unaufhaltsam hinzuentwickeln scheint, in der Diktatur. Schlicht Hello heißt eine Produktion der Berliner Sophiensäle, die auf Basis von Interviews mit Exil-Nordkoreanern hinter den 4 Kilometer breiten Grenzstreifen zu schauen versucht, der das Reich des obersten Führers Kim Jong-un vom demokratischen Süden trennt.
Ich heiße euch herzlich willkommen zu Hello from the Other Side.
Hello gewährt Einblicke in die Mechanik einer Gewaltherrschaft, die ihre Untertanen zum Beispiel mit Massenvolkstänzen zur Verherrlichung des Bauernstandes auf Linientreue drillt. Wie es dazu kommt, dass ein System ins Autoritäre kippt, führt auch der hauseigene Festivalbeitrag des Volkstheaters vor. Ionescos Herdentriebparabel Die Nashörner von Regisseurin Anna Marbö mit sicherem Gespür für ebenso gallig aktuellen wie absurden Witz in Szene gesetzt.
Oh, ein Nas!
Nas was?
Ein Nas!
Nas was?
Nas Paul!
Wem das nach zu viel politischer Schwarzseherei klingt, der sei daran erinnert, dass eine Regierungsübernahme der AfD, aktuellen Umfragen nachzuschließen, zum Beispiel bei der anstehenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in greifbare Nähe gerückt ist. Was das für das Theater der Landeshauptstadt Magdeburg bedeuten würde, mag man sich eigentlich nicht vorstellen müssen. Das Haus gastierte bei Radikal Jung mit Mini-Horror, einer Bühnenadaption des gleichnamigen Buches der in Wien lebenden, in Belgrad geborenen Autorin Barbie Markovic.
Deswegen machen Sie jeden Tag weiter. Sie stehen auf und trinken Kaffee, Sie machen Fitness und gehen arbeiten.
Markovic erzählt von den bizarren Blüten, die die Anpassungsleistung von Migrantinnen und Migranten an die Mehrheitsgesellschaft ihrer neuen Heimat zuweilen treibt. In der Inszenierung von Alina Fluck sieht das zwar zuweilen arg nach Studentencomedy aus, hochpolitisch ist freilich aber auch dieser Abend. Um Perfektion, sagt Juror Zebern Sucher, gehe es bei Radikal Jung ja ohnehin nicht.
Bei diesem Festival lässt man sich viel gefallen und sagt, also die Schauspieler sind es nicht und das Bühnenbild ist es nicht, aber dahinter ist unheimlich viel Leidenschaft. Das ist das Besondere an diesem Festival, dass man irgendwie nicht nach den Höchstleistungen sucht, sondern nach dem Verrücktesten und dem Ausgefallensten.
Sucher war von Anfang an Teil der Festivaljury. Jetzt, nach der 20. Ausgabe, gibt er den Job ab. Dass es indes mit Radikal Jung weitergeht, steht zu hoffen. Der politische Druck von weit rechts ist in München vergleichsweise gering, der Spardruck dafür umso höher.
Christoph Leibold über Radikal Jung in München. Die Suche nach einem neuen Berliner Kultursenator dauert weiter an. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lurwig.
Thomas Heilmann wird neuer Kultursenator in Berlin. So verkündeten es einige Medien heute schon recht selbstbewusst. Und die Bestätigung des ehemaligen Justizsenators und Mitbegründers der Werbeagentur Scholz & Friends, die schien reine Formsache zu sein. Doch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner dämpfte die Hoffnung auf einen schnellen Ersatz für die zurückgetretene Sarah Wedel-Wilson. Er führe viele Gespräche, er führe gute Gespräche und wenn er jemanden gefunden hat, werde er dies verkünden, so Wegner. Der Job an der Spitze der Berliner Kulturverwaltung dürfte nicht gerade heiß begehrt sein. Wer auch immer ihn antritt, wäre Nummer 3 in der laufenden Legislaturperiode und hätte eine Menge unangenehme Dinge vor der Brust. So ist der Skandal um Fördergelder für Antisemitismusprojekte, über den Wedel-Wilson und ihr Vorgänger Cialo gestolpert sind, noch nicht ausgestanden und hinzu kommen marode Museen und renovierungsbedürftige andere Kulturbauten. Sollte Thomas Heilmann den Posten übernehmen, würden ihm erst einmal nur wenige Monate bis zur nächsten Wahl im September bleiben, um wieder Vertrauen in die Kulturpolitik in Berlin herzustellen. Und wir bleiben bei dem Thema, denn Jürgen Schithelm, Gründungsmitglied der Berliner Schaubühne, fordert in einem offenen Brief den Rücktritt des CDU-Abgeordneten Christian Goyni. Goyni gilt neben Jürgen Stettner, ebenfalls CDU, als jemand, der Druck auf den Kultursenat ausgeübt haben soll, um an CDU-nahe Projekte Gelder zu verteilen. Schithelm schreibt in einem offenen Brief, dass ihm die direkte Einflussnahme eines Abgeordneten auf die Geschicke der Kulturverwaltung so erstmals in 65 Jahren untergekommen sei. Goyni lehnt einen Rücktritt bislang ab. Die Autorenvereinigung Pen Berlin, die wächst und wächst. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurden 26 neue Mitglieder aufgenommen, darunter die Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour, der Schriftsteller Christian Baron und die Philosophin Barbara Bleitsch. Der im Juni 2022 gegründete Pen Berlin hat damit nun rund 730 Mitglieder. Und es gibt noch Preisträger, und zwar geht an den estnischen Komponisten Avo Pärt, die italienische Übersetzerin Anita Raja und den deutsch-griechischen Theaterregisseur Podomos Tsinkoris die Goethe-Medaille 2026.
Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten, die Informationen am Abend. Ein Thema dort. Die Regierungskoalition ist sich weitgehend einig. Die Eckpunkte der Gesundheitsreform stehen. Ihnen einen guten Abend.